Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Prompt mich mal. Schön, dass du wieder dabei bist. Stell dir doch mal Folgendes vor. Du sitzt abends auf dem Sofa, hast den Arbeitstag hinter dir und du willst eigentlich nur für einen ganz kurzen Moment eine App öffnen.
Nur mal eben kurz den Kopf freikriegen.
Genau, einfach ein bisschen abschalten. Also du scrollst, schaust dir ein kurzes Video an, wischst weiter, bleibst bei noch einem hängen und plötzlich schaust du auf die Uhr und es ist eine komplette Stunde vergangen.
Oh ja, das kennen wir wahrscheinlich alle.
Richtig. Eine Stunde, in der du, weißt du, eigentlich kochen wolltest, aufräumen oder einfach nur schlafen. Du hast ja nicht mal aktiv nach etwas gesucht, aber irgendwie konntest du den Blick nicht vom Bildschirm lösen.
Ja, man wird da regelrecht reingezogen.
Absolut. Und genau deshalb haben wir uns für diese Folge durch einen also wirklich riesigen Stapel an Forschungsberichten gewühlt zur Algorithmuspsychologie, zu maschinellem Lernen und Analysen viraler Videos, um dieses Phänomen mal komplett zu entschlüsseln. Wir wollen wissen, warum bleiben wir da hängen? Was passiert da in unserem Gehirn und in den Rechenzentren der Plattformen?
Wir machen heute mal eine richtig intensive Analyse dieser unsichtbaren Architektur unserer Feeds. Denn wenn wir diese ganzen Papiere und Datenpunkte mal so übereinanderlegen, dann sehen wir da ein extrem faszinierendes Zusammenspiel. Auf der einen Seite haben wir diese hochkomplexen Systeme des maschinellen Lernens. Die verarbeiten Milliarden von Datenpunkten. Und zwar in Echtzeit.
Wahnsinn eigentlich.
Das zu verstehen, wie diese engagement-basierten Systeme ganz gezielt unsere tiefsten Emotionen ansprechen, also wie sie unsere rationale Entscheidungsfindung regelrecht umgehen.
Okay, das klingt schon mal spannend.
Und wir schauen uns an, wie diese ständige Reizüberflutung letztlich sogar unsere Wahrnehmung der Gesellschaft verzerrt.
Das ist ein riesiges Thema. Aber um dieses endlose Scrollen überhaupt zu begreifen, müssen wir uns ja zuerst mal die technische Basis ansehen, oder? In den Unterlagen wird sehr schön nachgezeichnet, wie sich das Netz da eigentlich verändert hat.
Ja, der Wandel ist wirklich fundamental.
Ich meine, in den Anfangstagen der sozialen Medien, da war ja alles streng chronologisch. Du hast gesehen, was deine Freunde gepostet haben, exakt in der Reihenfolge, in der es hochgeladen wurde.
Ein digitales Tagebuch in Echtzeit quasi.
Exakt. Aber heute ist diese Chronologie ja komplett verschwunden. Der Algorithmus sortiert nicht mehr nach Zeit, sondern nach Relevanz. Und Relevanz ist hier, also das fand ich in den Quellen extrem spannend, ein rein mathematischer Begriff.
Richtig, der wird rein aus Daten errechnet.
Genau. Und das absolut stärkste Signal für diese Relevanz sind interessanterweise gar nicht unsere Likes oder Kommentare.
Nee, absolut nicht.
Sondern die bloße Verweildauer. Also die Watchtime.
Das ist der entscheidende Punkt. Die Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Feedback. Ein Like oder ein Kommentar, das ist explizites Feedback.
Okay, und warum reicht das nicht?
Besser, sie kuratieren ihr öffentliches Bild. Weißt du, wir liken den hochintellektuellen Dokumentarfilm, weil wir wollen, dass andere sehen, wie gebildet wir sind.
Ah, verstehe. Das typische Ich-lese-nur-die-Feuilleton-Artikel-Phänomen.
Genau das. Aber in Wahrheit schauen wir uns nachts um 3 dann 10 Minuten lang irgendwelche Videos von streitenden Menschen im Supermarkt an.
Ja, ertappt. Ohne da jemals auf Gefällt mir zu drücken.
Richtig. Und deshalb ist die Watchtime, also das implizite Feedback, so brutal ehrlich. Wenn du bei einem 3-minütigen Video über, sagen wir, Hausrenovierungen bis zum Ende bleibst, dann weiß das System mit absoluter Sicherheit, dass dieses Thema deine Aufmerksamkeit bindet.
Deine Augen lügen den Algorithmus also nicht an.
Perfekt zusammengefasst. Deine Augen lügen nicht. Und auf dieser ehrlichen Metrik baut dann das zentrale technische Konzept auf, das in unserer Forschungsliteratur immer und immer wieder auftaucht.
Du meinst das kollaborative Filtern?
Genau, das kollaborative Filtern.
Das stammt ja ursprünglich aus dem E-Commerce, oder? Also wo es darum ging, Kunden, die einen bestimmten Fernseher gekauft haben, direkt auch das passende HDMI-Kabel zu empfehlen.
Ganz genau. Und die Plattformen haben das einfach perfektioniert. Das System lernt vom Verhalten aller Nutzer, um dann Vorhersagen für dich als Einzelperson zu treffen.
Wie kann ich mir das technisch vorstellen?
Also die Maschine sucht permanent nach versteckten Mustern in riesigen Datenmengen. Stell dir das mal als ein gigantisches mathematisches Koordinatensystem vor. Jeder Nutzer ist ein Punkt und jeder Inhalt ist ein Punkt.
Okay, ich habe das Bild im Kopf.
Wenn nun Nutzer A und Nutzer B bei, sagen wir, 90% der Inhalte exakt das gleiche Verhalten zeigen.
Also sie brechen dieselben Videos nach 2 Sekunden ab und schauen andere bis zum Ende.
Exakt. Dann rücken diese beiden Nutzer in diesem Raum ganz nah zusammen. Wenn Nutzer B jetzt bei einem völlig neuen Video hängen bleibt, rechnet der Algorithmus blitzschnell. Er sagt sich, Nutzer A ist der mathematische Zwilling von Nutzer B. Also spiele ich Nutzer A dieses Video jetzt auch in den Feed.
Das aggregiert also das Verhalten von Millionen, um mir eine Empfehlung zu geben, die sich dann anfühlt, als würde mein Handy meine Gedanken lesen.
Ja, genau, das ist der Effekt.
Ich habe mir das beim Lesen irgendwie wie einen extrem aufmerksamen, aber vielleicht ein bisschen übergriffigen Buchhändler vorgestellt.
Haha, schöner Vergleich.
Ja, stell dir vor, ich komme in den Laden, kaufe einen Krimi und der Buchhändler springt sofort hinter der Theke hervor und ruft, hey, wenn dir dieses Buch gefällt, dann musst du unbedingt auch jenes lesen. Denn 50 andere Kunden, die genau denselben Krimi gekauft haben, haben danach auch dieses andere Buch verschlungen.
Ja, und das Verrückte ist, dieser digitale Buchhändler merkt sich eben nicht nur, was du kaufst, er notiert sich auch, an welchem Regal du wie lange stehen bleibst, welches Buch du in die Hand nimmst, wie viele Seiten du anliest, bevor du es dann kopfschüttelnd wieder zurückstellst.
Das fließt alles in die nächste Empfehlung ein?
Alles. Jede Mikrosekunde.
Aber warte mal, da gibt es doch ein Problem. Das System bricht doch komplett zusammen, wenn ich einen völlig einzigartigen Geschmack habe, oder?
Wie meinst du das genau?
Naja, sagen wir mal, ich interessiere mich leidenschaftlich für mittelalterliche europäische Architektur. Aber gleichzeitig schaue ich mir am liebsten Videos von modernen Skateboard-Tricks in leeren Schwimmbädern an.
Eine sehr spezielle Kombination, ja?
Eben. Eine Kombination, die in dieser Form vielleicht sonst wirklich niemand hat. Oder was passiert eigentlich, wenn ein Video brandneu hochgeladen wird? Da gibt es doch noch gar keine Watchtime-Daten.
Richtig. Niemanden, mit dem der Algorithmus dich vergleichen könnte.
Da kann dieses kollaborative Filtern doch eigentlich gar nicht funktionieren.
Da hast du völlig recht. Das sind die zwei großen Achillesfersen reiner Empfehlungssysteme. Für dein erstes Beispiel, also deine speziellen Interessen, gibt es in der Forschung den Begriff des Grey Sheep Problems, also das Problem der grauen Schafe.
Graue Schafe.
Ja, das sind Nutzer, die so spezielle, unvorhersehbare oder inkonsistente Interessen haben, dass sie einfach in gar keinen bestehenden Cluster passen.
Ah, und für die sind die Vorhersagen dann extrem ungenau.
Genau. Und das zweite Problem, das du angesprochen hast, ist die sogenannte Data Sparsity, also die Datenknappheit. Ein Video mit null Views ist für ein reines Collaborative Filtering System schlichtweg unsichtbar.
Und wie lösen die Plattformen das dann? Weil neue Videos gehen ja trotzdem viral.
Dafür nutzen moderne Plattformen heute hybride Modelle. Sie kombinieren das kollaborative Filtern mit dem sogenannten inhaltsbasierten Filtern.
Inhaltsbasiert heißt, die Maschine schaut sich das Video selbst an?
Richtig. Noch bevor überhaupt ein echter Mensch das Video sieht, scannen Computer Vision Algorithmen jedes einzelne Bild. Sie erkennen, ah, da ist ein Skateboard, das Ganze findet in einem Schwimmbad statt.
Okay, das ist abgefahren.
Und gleichzeitig transkribiert eine Audioerkennung jedes gesprochene Wort. Und Textalgorithmen analysieren die Beschreibung und die Hashtags. Aus all diesen Informationen erstellt das System dann ein Profil des Inhalts selbst.
Und wem wird das dann gezeigt?
Dieses neue Video wird dann einer winzigen, algorithmisch handverlesenen Testgruppe ausgespielt. Leuten, die eine bekannte Affinität für Skateboards haben.
Ah. Und wenn diese Gruppe dann positiv reagiert, also diese wertvolle Watchtime generiert?
Ganz genau. Dann springen die kollaborativen Filter an und katapultieren das Video in die Massenverteilung.
Okay, wow. Wir haben jetzt also verstanden, wie der Algorithmus extrem treffsicher die Inhalte findet, bei denen wir am ehesten hängen bleiben. Aber warum bleiben wir da überhaupt hängen?
Das ist die psychologische Komponente.
Richtig. Was passiert da in unserem Kopf? In den Studien, die wir hier vorliegen haben, sticht da ein Konzept absolut heraus, um diese Anziehungskraft zu erklären. Das sogenannte VAD-Modell.
Das Modell in der Emotionspsychologie.
VAD steht dabei für Valenz, Arousal und Dominanz. Und soweit ich das aus der Forschung lese, geht es dabei eben nicht einfach nur darum, ob ein Inhalt positiv oder negativ ist. Das wäre ja die Valenz.
Genau. Freude wäre eine positive Valenz, Wut eine negative.
Aber die Studien betonen massiv, dass die Valenz allein fast keine Vorhersagekraft darüber hat, ob ein Inhalt viral geht. Der eigentliche Schlüssel ist das Arousal. Kannst du das mal genauer erklären?
Sehr gern. Das Arousal ist wirklich der entscheidende Motor für Reichweite im digitalen Raum. Wir sprechen hier von physiologischer Erregung. Es ist der Grad der Aktivierung in unserem autonomen Nervensystem.
Also was Körperliches.
Absolut. Ein hohes Arousal bedeutet, dass dein Körper buchstäblich in Alarmbereitschaft versetzt wird. Der Puls geht hoch, die Pupillen weiten sich minimal, Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet.
Es geht also gar nicht so sehr darum, was ich intellektuell über ein Video denke, sondern wie mein Nervensystem körperlich auf diesen Reiz reagiert.
Ganz genau. Es ist eine Affektreaktion.
Ich habe mir dazu beim Lesen eine kleine Analogie überlegt. Hohes Arousal, also wie starke Wut über eine Ungerechtigkeit oder auch extreme Ehrfurcht vor einem gigantischen Naturereignis, das ist eigentlich wie ein doppelter Espresso für das Gehirn.
Ein sehr schönes Bild.
Ja, es aktiviert uns komplett. Wir spüren einen fast schon körperlichen Drang, etwas mit dieser Energie zu tun. Wir müssen diesen Artikel teilen. Wir müssen sofort in die Tasten hauen und einen wütenden Kommentar hinterlassen. Einfach um diesen inneren Druck abzubauen.
Richtig. Der Handlungsimpuls ist enorm stark.
Und auf der anderen Seite haben wir dann niedriges Arousal, sowas wie tiefe Traurigkeit oder vielleicht so eine stille, friedliche Zufriedenheit. Das ist dann eher wie ein warmer Kamillentee.
Der Kamillentee des Internets.
Ja, wir konsumieren den Inhalt, wir empfinden vielleicht starkes Mitgefühl, aber wir verharren in Ruhe. Der Drang aufzuspringen und diese Emotion in die Welt hinauszuschreien, der fehlt bei Kamillentee völlig.
Das ist eine sehr treffende Beschreibung. Und das Faszinierende daran ist, dem Algorithmus ist die Valenz völlig egal.
Echt? Ob ich glücklich oder wütend bin, juckt die Maschine nicht.
Null. Er unterscheidet nicht zwischen dem doppelten Espresso der Wut und dem doppelten Espresso der extremen Freude. Er registriert nur die Handlung, die aus diesem hohen Arousal entsteht.
Aber Wut funktioniert trotzdem besser, oder?
Ja, weil Wut und moralische Empörung, evolutionär bedingt, besonders schnell und zuverlässig ein extrem hohes Arousal erzeugen. Es war für unsere Vorfahren schließlich überlebenswichtig, sofort auf Bedrohungen oder Normverstöße in der Gruppe zu reagieren.
Verstehe. Deshalb dominieren diese Emotionen die Feeds. Empörung ist also der verlässlichste Treibstoff, um uns auf der Plattform zu halten und zur Interaktion zu zwingen.
Exakt.
Jetzt werden in unseren Quellen neben diesem biologischen Arousal aber auch noch tief sitzende soziale Mechanismen aufgeführt. Da tauchen dann Begriffe auf wie Social Proof, FOMO, also die Fear of Missing Out und kognitive Dissonanz. Es scheint ja fast so, als würden diese Plattformen wie maßgeschneiderte Umgebungen für all unsere psychologischen Schwachstellen fungieren.
Das tun sie auch. Sie greifen direkt in unsere fundamentalen sozialen Bedürfnisse ein. Nehmen wir mal den Social Proof. Also die soziale Bewährtheit.
Mhm.
Wenn wir als Menschen unsicher sind, orientieren wir uns am Verhalten der Masse. Wenn du ein Video siehst, das bereits 3 Millionen Likes hat, dann signalisiert dir dein Gehirn sofort, oh, das hier muss relevant sein, sonst hätten nicht so viele Menschen zugestimmt.
Das nimmt uns also die kognitive Last ab, den Inhalt selbst kritisch bewerten zu müssen. Wir übernehmen einfach die Bewertung der Gruppe.
Genau. Und das koppelt sich dann direkt an FOMO.
Die Angst, etwas zu verpassen.
Richtig. Wenn wir dieses scheinbar extrem wichtige, millionenfach gelikte Thema verpassen, dann droht uns, evolutionär gesehen, der Ausschluss aus der Gemeinschaft. Wir bleiben also online, um sicherzustellen, dass wir bloß den Anschluss nicht verlieren.
Pida. Kognitive Dissonanz ist ja dieser unangenehme innere Spannungszustand, der entsteht, wenn unser Handeln so gar nicht mit unseren Überzeugungen übereinstimmt.
Ja, und auf Social Media passiert das eigentlich ständig.
Stell dir vor, du schaust dir zum 5. Mal ein Video von so einer völlig absurden, eigentlich sinnlosen Tanz-Challenge an. Dein rationales Ich denkt sich, mein Gott, was für ein Schwachsinn, dafür ist mir meine Zeit echt zu schade.
Aber du guckst es trotzdem zu Ende.
Genau. Und da entsteht diese Dissonanz. Um diesen Spannungszustand dann aufzulösen, redet dir dein Gehirn im Nachhinein ein, naja, eigentlich ist das schon ziemlich lustig. So ironisch drüber. Das teile ich jetzt mal in meiner WhatsApp-Gruppe.
Ein klassischer Abwehrmechanismus.
Ja, wir passen unsere Bewertung des Inhalts nachträglich an unser eigenes, eigentlich völlig irrationales Konsumverhalten an.
Und genau durch diese Anpassung, durch dieses Teilen, generieren wir wieder unglaublich wertvolle Interaktionen für die Plattform. Wir rationalisieren unser affektives Verhalten.
Lass uns das Ganze jetzt mal aus der Vogelperspektive betrachten und an einem ganz konkreten Fallbeispiel aus unseren Unterlagen festmachen. Die Forscher haben da die Anatomie viraler Kurzvideos extrem detailliert seziert.
Eine sehr spannende Studie war das.
Fand ich auch. Sie haben sich angeschaut, wie Content-Ersteller, die dieses System komplett durchschaut haben, ihre Videos ganz gezielt designen. Ein prominentes Beispiel in den Daten sind extrem kommunizierte, hochgradig polarisierende Videos rund um das Thema Veganismus.
Wobei es dabei null um sachliche Aufklärung ging.
Genau, da geht es nicht um Vitamine, Nährwerte oder Umweltfaktoren. Es ist im Grunde, also laut der Analyse, ein rein visueller und rhetorischer Baukasten für maximale Empörung. Wie sieht das konkret aus?
Wenn man sich diese Videos analysiert, sieht man, dass sie wirklich alle Register der Affektmobilisierung ziehen. Es fängt schon auf der visuellen Ebene an. Das menschliche Auge wird durch extreme Kontraste unweigerlich angezogen.
Deshalb nutzen die oft diese pechschwarzen Hintergründe.
Richtig. Schwarzer Hintergrund, knallweiße, fette Typografie für den Haupttext und dann leuchtendes, aggressives Rot für die provozierendsten Schlagworte. Das überfordert dein Arbeitsgedächtnis bereits in den ersten Millisekunden.
Und dazu kommt dann ja noch diese rhetorische Taktik. Es gibt in diesen Formaten keine Grautöne, keine Nuancen.
Niemals. Es wird sofort eine absolute Dichotomie aufgebaut. Wir gegen die. Ein kristallklares Gut gegen Böse.
Und garniert wird das Ganze dann noch mit wütenden oder spöttischen Emojis, die dem Betrachter die emotionale Reaktion, die er haben soll, direkt vorkauen. Das Tempo ist enorm hoch. Es gibt schnelle Schnitte, laute Geräusche. Das Video schreit den Betrachter förmlich an.
Ja. Und der psychologische Zweck dieses ganzen Designs ist es, die Ratio, also den präfrontalen Kortex, der eigentlich für analytisches Denken zuständig ist, effektiv zu blockieren.
Wow, okay. Eine sachliche, argumentative Auseinandersetzung wird da im Keim erstickt.
Genau. Wenn dich jemand visuell, rhetorisch und auditiv derart attackiert, schaltet dein Gehirn nicht auf einen differenzierten Debattenmodus. Er schaltet auf Angriff oder Verteidigung. Du sollst nicht nachdenken, du sollst fühlen. Und das bringt uns wieder zum hohen Arousal.
Aber genau da habe ich mich beim Durcharbeiten der Quellen etwas gefragt.
Was denn?
Wenn ich mir die Kommentarspalten unter solchen extrem provozierenden Veganismus-Videos anschaue, dann ist die Resonanz doch oft massiv ablehnend.
Ja, da geht es heiß her.
Eben. Da schreiben dann Leute Dinge wie, hey, danke für das Video, jetzt gehe ich erst recht los und esse ein fettes Steak. Hat der Ersteller des Videos dann nicht eigentlich sein Ziel komplett verfehlt? Ich meine, er stößt die Leute ab und provoziert exakt das Gegenteil seiner Botschaft.
Im Gegenteil. Der Ersteller hat den Algorithmus perfekt gespielt.
Wirklich?
Ja. Was du hier beschreibst, ist klassische psychologische Reaktanz. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre persönliche Freiheit, ihre Werte oder ihre Identität angegriffen werden, reagieren sie mit Trotz.
Sie wollen also demonstrativ ihre Gegenposition klarmachen, um ihre Autonomie irgendwie zurückzugewinnen.
Exakt. Und hier liegt das größte Missverständnis, das wir über Algorithmen haben. Algorithmen sind komplett blind für Stimmungen.
Sie verstehen keinen Sarkasmus.
Sie verstehen keinen Sarkasmus. Sie begreifen keine Wut. Sie wissen schlichtweg nicht, was in diesem Kommentar steht. Sie registrieren nur eines. Nutzer X verbringt gerade ungewöhnlich viel Zeit im Kommentarbereich. Das Keyboard ist aktiv. Die App bleibt im Vordergrund. Engagement ist Engagement.
Ach du meine Güte. Das heißt, die tausenden wütenden Trotzreaktionen sind der eigentliche Treibstoff?
Ganz genau. Sie signalisieren dem System, hier ist Relevanz, spiel dieses Video an weitere 100.000 Menschen aus.
Das wirft natürlich eine riesige Frage auf, wenn wir mal auf das große Ganze schauen. Was passiert mit einer Gesellschaft, wenn weltweit Milliarden von Menschen in Systemen kommunizieren, die Wut, Trotzreaktionen und diesen ständigen Kampf strukturell bevorzugen?
Das ist die entscheidende gesellschaftliche Frage.
In den Papieren wird in diesem Zusammenhang sehr klar zwischen zwei Begriffen getrennt, die wir im Alltag oft als Synonyme verwenden. Filterblasen und Echokammern.
Diese Unterscheidung ist zentral, um überhaupt zu verstehen, was gerade mit unserem Diskurs passiert.
Wie grenzen die Studien das ab?
Also, eine Filterblase entsteht primär durch Technologie. Es ist dieser unsichtbare Kokon, den der Algorithmus um eine Einzelperson webt. Weil das System ja lernt, was dir gefällt, sortiert es systematisch Informationen aus, die dich langweilen oder verstören könnten.
Ich bin in einer Filterblase also im Grunde allein mit der Maschine?
Richtig. Eine Echokammer hingegen ist ein zutiefst menschlicher, gruppendynamischer Prozess. Echokammern entstehen, weil Menschen sich ganz natürlich, offline wie online, am liebsten mit Gleichgesinnten umgeben. In einer Echokammer bist du Teil eines sozialen Netzwerks, das sich gegenseitig in seinen Ansichten bestärkt und abweichende Meinungen aktiv ausgrenzt.
Beide Konzepte klingen für mich ziemlich dystopisch. Man stellt sich eine Welt vor, in der wir alle völlig isoliert in unseren eigenen Realitäten leben. Aber die Studien sagen da etwas, das ich extrem überraschend fand.
Dass die Filterblase eigentlich geplatzt ist.
Ja. Diese klassische hermetisch abgeriegelte Filterblase ist laut unseren Quellen empirisch kaum nachweisbar. Die Wissenschaft geht anscheinend mittlerweile davon aus, dass die Filterblase in dieser radikalen Form eher ein Mythos ist.
Das ist in der Tat der aktuelle Stand der Forschung. Die reine technische Filterblase ist viel durchlässiger, als wir lange dachten.
Woran liegt das?
Der Grund dafür ist die sogenannte zufällige Exposition oder Incidental Exposure. Selbst wenn der Algorithmus dir primär Dinge zeigt, die du magst, rutschen auf diesen riesigen, offenen Plattformen zwangsläufig auch Inhalte aus anderen Bereichen rein.
Zum Beispiel durch geteilte Beiträge von Kontakten aus ganz anderen Lebensbereichen.
Genau. Oder durch Megatrends, die einfach so stark sind, dass sie alle Blasen durchdringen. Für den durchschnittlichen Nutzer, der gelegentlich durch den Feed scrollt, kann die Vielfalt an Nachrichten paradoxerweise sogar größer sein als früher, als man jeden Tag nur eine einzige lokale Tageszeitung abonniert hatte.
Okay, das leuchtet ein. Aber das gilt doch nur für die moderate Nutzung, oder? Wenn ich mir die Daten zur intensiven Nutzung ansehe, sieht das Bild deutlich düsterer aus.
Absolut. Bei Heavy-Usern gibt das Ganze.
Wenn jemand extrem tief in bestimmten Nischen steckt, das System über Stunden füttert und sich vor allem an den politischen Rändern bewegt, dann existieren diese geschlossenen Echokammern definitiv.
Exakt. Die Technologie baut den Raum, aber die menschliche Psychologie verschließt dann die Tür von innen. Wer sich extremen Rändern zuwendet, sucht aktiv nach Bestätigung und blendet jeden Widerspruch aus.
Das Problem ist nur, selbst wenn die meisten von uns nicht in einer völlig geschlossenen Filterblase leben, warum fühlt sich der gesellschaftliche Diskurs dann oft so extrem, so feindselig und polarisiert an? Warum haben wir ständig das Gefühl, die Gesellschaft ist komplett gespalten?
Das wird in den Analysen als die Illusion der Mehrheit bezeichnet. Wir haben ja eben gesehen, dass das System emotional aufgeladene Inhalte mit hohem Arousal massiv bevorzugt.
Der doppelte Espresso.
Richtig. Wenn wir nun eine sehr kleine, aber extrem laute und radikale Minderheit haben, die genau solche wütenden, spaltenden Inhalte quasi am Fließband produziert, dann wird sie durch die Algorithmen unverhältnismäßig stark belohnt und in die Feeds von Millionen gepusht.
Und für mich als normalen Nutzer entsteht dann völlig logisch der Eindruck, meine Güte, alle sind wahnsinnig geworden.
Ja. Diese extremen Ränder werken durch diese algorithmische Lupe plötzlich so, als wären sie die absolute Mehrheitsmeinung.
Und das hat doch fatale Konsequenzen für die Demokratie. Es setzt nämlich, so nennen es die Studien, die sogenannte Schweigespirale in Gang.
Die Schweigespirale. Ein sehr mächtiges Konzept.
Die eigentliche, leisere Mehrheit der Menschen, also die Leute mit differenzierten, eher gemäßigten Ansichten, die sieht diese algorithmisch erzeugte Übermacht der Extreme.
Und sie bekommen das Gefühl, dass ihre moderate Stimme ohnehin überhaupt kein Gewicht mehr hat. Oder dass sie sofort von einem wütenden Mob zerrissen werden, wenn sie sich äußern.
Genau. Also ziehen sie sich aus dem Diskurs zurück, sie verfallen in die Stille. Und dadurch wird der ohnehin schon laute Rand verhältnismäßig noch lauter. Und diese Illusion einer unüberbrückbar gespaltenen Gesellschaft verfestigt sich immer weiter.
Es ist ein sich selbst verstärkender Teufelskreis.
Puh, das ist harter Tobak. Wir haben heute eine wirklich faszinierende, aber auch intensive Reise durch die Quellen gemacht.
Das kann man wohl sagen.
Wir kamen vom maschinellen Lernen und Collaborative Filtering, das unsere ehrliche Watchtime nutzt, um unser Verhalten vorherzusagen. Über unser eigenes Nervensystem, das sich durch hochkontrastige Videos und wütende Emojis zu einem ständigen hohen Arousal hochpeitschen lässt. Bis hin zu der Erkenntnis, dass die Maschine eigentlich nur blindes Engagement belohnt. Und uns damit unabsichtlich eine verzerrte Realität vorspiegelt, in der die Lautesten die Norm definieren.
Weißt du, wenn wir dieses komplexe System aus Mensch und Maschine mal so als Ganzes betrachten, dann drängt sich mir ein völlig neuer, eigentlich ziemlich beängstigender Gedanke auf, der über all das noch hinausgeht.
Oh, okay. Was denn?
Was passiert eigentlich, wenn wir in wenigen Jahren nicht mehr nur Content-Ersteller haben, die diese Taktiken, die wir besprochen haben, händisch anwenden? Was passiert, wenn generative KI-Systeme diesen Prozess vollautomatisch übernehmen?
Wow, das ist ein beklemmender Gedanke.
Stell dir Algorithmen vor, die nicht mehr nur filtern, sondern Milliarden von Videos komplett selbst generieren.
Systeme, die in Millisekunden testen, welche spezifische Pixel, welche Tonfrequenz und welche Wortwahl genau deinen Adrenalinspiegel am effektivsten in die Höhe treiben.
Ein System, das den perfekten, auf meine persönliche Biologie zugeschnittenen Auslöser für maximales Arousal synthetisch herstellt, ohne dass jemals ein menschlicher Ersteller beteiligt war.
Ganz genau. Ein permanenter maschineller Hackerangriff auf unser Nervensystem.
Okay, das ist ein Gedanke, den man wirklich mal sacken lassen muss. Wenn die Maschine nicht mehr nur sortiert, sondern den Reiz selbst erschafft, um unser Nervensystem zu hacken.
Das wird die nächste große Herausforderung.
Das ist ein fantastischer Punkt, um diese Recherche für heute abzuschließen. Ich hoffe, du konntest einige echte Aha-Momente für dich mitnehmen und schaust vielleicht mit einem etwas analytischeren Blick auf den Bildschirm, wenn du das nächste Mal auf dem Sofa sitzt und durch deinen Feed wischt. Vergiss nicht, auch bei der nächsten Folge wieder reinzuhören. Bis dann!